Und es geht um Gewinnen und Verlieren. Wie meine ich das? Ich lese euch mal den Text vor, den ich mit euch kurz durchgehen möchte. Es wird nicht der Hauptschwerpunkt sein heute, die Predigt, sondern Hauptschwerpunkt werdet ihr sein. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte: Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Ich habe meinen ersten Gedanken überschrieben: Gewinnen, um zu verlieren. Gewinnen, um zu verlieren. Wie meine ich das? Ich habe euch einen Freund mitgebracht, das ist Manfred. Heißt von euch jemand Manfred zufällig hier im Kreis? Scheint nicht der Fall zu sein, also Ähnlichkeiten sind nicht gewünscht. Also ich will dann nicht jemand irgendwie zu nahe treten oder zu beleidigen, aber das ist Manfred. Und das ist so einer, das ist so ein typischer Mensch, so ein typischer Macher. Alles, was er anfängt, das gelingt ihm. Der hat keine zwei linke Hände oder zwei rechte Füße, sondern alles, was er tut, das klappt. Das ist so ein richtiger Franz Beckenbauer, der Fußballer, der im Januar gestorben ist. Er ist Franz Beckenbauer, wie ihr wisst, mehrfacher deutscher Meister, Pokalsieger, Europapokalsieger, Weltmeister als Spieler, Weltmeister als Trainer. Und alles, was er angefangen hat, das hat ihm hat bei ihm geklappt. Alles, was er in die Hand genommen hat, das hat immer funktioniert. Und jeder Mensch hat zu ihm aufgeschaut und hat ihn angehimmelt und gesagt: Mensch, so will ich auch sein wie der. Und dann hat er mich neulich mal mitgenommen und hat mir sein Häuschen gezeigt. Ein tolles Haus. Hinten einen riesigen Swimmingpool, im Keller für den Winter eine tolle Sauna, oben in der Küche eine tolle Küche, zigtausende wert. Hinten ein Schlafzimmer, da kannst du Handball spielen drin. Und einfach ein riesiges Haus. Dem gelingt alles, der hat Geld ohne Ende. Er hat alles, was er sich nur wünschen und erträumen kann. Und dann hat er mich mitgenommen in seine Garage. Und da stand da drin dieses Auto. Nur schlappe 400 PS, ist ein Ferrari natürlich, selbstverständlich drunter. Fährt man natürlich nicht standesgemäß und dazu ist es noch ein Cabrio. Also mein Haus, mein Auto, was kommt da noch? Mein Schiff, natürlich. Ein Schiffchen muss es natürlich auch sein. Da kann man schön Sektchen trinken und dann kann man sich gut erholen, wenn man so übers offene Meer braust oder übers Mittelmeer düst. Und natürlich ist es mindestens 15 Meter, dieses Schiffchen. Drunter tut sich's nicht. Also mein Haus, mein Auto, meine Yacht oder mein Schiff oder mein Boot oder wie man es auch immer nennen möchte. Das ist so ein richtiger Macher, ein richtiger Typ, dem gelingt alles, der geht durchs Leben. Kennt ihr solche Leute, die so im Leben auf der Sonnenseite geboren sind, die alles haben, alles machen dürfen, alles können? Davon träumt man natürlich immer so gerne, auch einmal so ein Mensch zu sein, so wie der Manfred. Und Manfred ist natürlich auch fromm dazu. Er ist richtig fromm. Er ist letztlich deutscher Meister im Kirchgehen, im Gottesdienstbesuch geworden. Von 52 Sonntagen im Jahr hat er 52 Mal die Anwesenheit im Gottesdienst quittiert bekommen. Und die Gemeinde hat ihm natürlich eine Goldmedaille verteilt. Er macht natürlich dann auch in der Gemeinde mit, arbeitet mit. Er macht dort einen Kassierer, also nichts gegen Nancy jetzt, bitte nicht falsch verstehen. Er macht dort auch einen Kassierer und jeden Sonntag legt er mindestens einen Hunderter in den Klingelbeutel rein. Natürlich so, dass man es natürlich auch sieht, dass dieser Mann so ein richtiger Macher ist, auch ein frommer, sehr, sehr frommer Mensch ist. Und man sieht es ihm wirklich, jedes Knopfloch ist sehr, sehr fromm von dem Kerl. Manfred hat aber auch eine Schattenseite. Er ist ziemlich jähzornig. Er kann andere Menschen ganz schön schlimm behandeln. Er kann sie anschnauzen. Auch gerade dieser Hund hat es gewagt, ihn anzubellen. Und dann hat er natürlich gleich einen Tritt gekriegt. Wie gesagt, Manfred hat auch seine Schattenseiten. Und trotz seiner Frömmigkeit kommt es manchmal auch natürlich durch. Und eben diese Schattenseiten haben ihn auch dazu gebracht, dass er sich mal Gedanken macht, es gibt doch einen Gott da draußen und ich möchte doch eigentlich mit diesem Gott in Verbindung stehen. Und obwohl ich mich so angestrengt habe in meinem Leben und alles erreicht habe, bin ich doch innerlich unzufrieden. Und ich möchte doch eigentlich mit diesem Gott in Kontakt kommen. Ich möchte diesen Gott doch eigentlich kennenlernen. Und dann geht es weiter. Es hat ihm jemand mal einen Bibelvers vorgelesen und der hat ihn zum Nachdenken gebracht. Da heißt es in der Bibel, ein reicher Grundbesitzer hat eine besonders gute Ernte gehabt. Viele von euch werden diese Geschichte vielleicht kennen, aber Manfred hat sie nicht gekannt. Und das hat ihn dann zum Nachdenken gebracht. Es geht weiter. Er macht sich jetzt Gedanken, hat eine reiche Ernte eingefahren. Er macht sich jetzt Gedanken, was soll ich jetzt tun, überlegte er. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich hab's, sagte er. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Denn dann kann ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort unterbringen und kann zu mir selbst sagen, gut gemacht, jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönn dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. So läuft's allerdings nicht, denn es heißt dann weiter, aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern, wem gehört dann dein Besitz? Wie schnell es gehen kann, haben wir diese Woche erlebt. Freitag vor 14 Tagen, da saß der Otto noch da hinten, wo die Agneta sitzt, am Lobpreisabend saß der Otto noch da. Montags war er tot. Am vergangenen Montag haben wir ihn zum Grabe getragen. Und ich denke, alle, die dabei waren, haben eine Beerdigung erlebt. Sowas habe ich noch nie erlebt, noch nie gesehen. Wie ein Mensch zu Grabe getragen wird mit einer, will ich gerade sagen, Fröhlichkeit, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, aber auch in einer gewissen Dankbarkeit, auch dass er bei uns gewesen ist und in der Gemeinde mitgearbeitet hat, aber dass er auch jetzt einen Platz hat beim Herrn, dass er jetzt seine Ruhe gefunden hat. Und das hat sich irgendwie auch mit seinen Freunden, die gesungen, gespielt haben, dann hätten wir fast mit denen, was die gespielt haben, hätten wir fast Walzer tanzen können. Das haben so, solche Lieder haben die gesungen, ernsthafte Lieder, also nicht irgendwie oberflächlich. Es waren richtige Glaubenslieder, aber du hättest Walzer drauf tanzen können. Das hat sich für mich so eingebrannt, das war eine Beerdigung. So werde ich auch mal gern beerdigt werden, wenn ich es mir wünschen könnte. Ja. Zurück zu unserem Freund Manfred. Das sind ja alles, die er merkt dann selber, alles, was ich bisher gemacht habe in meinem Leben. Ich habe verschiedene Religionen er hat verschiedene Religionen versucht und probiert, aber hat nie einen richtigen Sinn drin gefunden. Er hat Philosophien geguckt, von irgendwelchen Philosophen irgendwelche schlaue Sprüche anzuhören, die ihm weiterhelfen. Die haben ihm nicht geholfen. Und er hat auch versucht, mit guten Werken etwas zu tun, um sein Gewissen zu beruhigen. Aber auch das hat nicht geklappt. Und er hat gemerkt, da ist eine Riesenkluft zwischen mir und dem guten Leben, das Gott uns bieten möchte. Dieses Leben. Und alles, was er versucht hat, er ist immer zu kurz gesprungen. Und jedes Mal ist er abgestürzt. Das, was er versucht hat, hat seine innere Leere nicht füllen können. Seine Leere nicht füllen können. Und er merkt immer, was alles, was ich von mir aus tue, das klappt nicht. Wie ich mich auch anstrenge, auch wenn ich es so gut mache, wie er es gemacht hat, dass er ein Schiff hat, dass er ein Haus hat, dass er ein Auto hat, dass er ein riesiges Bankkonto hat. Und trotzdem spürt er instinktiv, dass es nicht ausreicht, was er von sich aus heraus versucht zu tun. Das ist das Problem eigentlich, wo er steht. Hamartia, die Sünde, das bedeutet das Ziel verfehlen oder aufs falsche Ziel zu zielen. Das bedeutet Hamartia, das heißt, die Sünde bedeutet Hamartia. Du schießt am Ziel vorbei. Du triffst das Ziel nicht, weil du auf ein anderes Ziel schießt. Ja? Und so merkt er, Mensch, mein Leben ist ja eigentlich verfehlt. Ich habe mein Leben, den Sinn meines Lebens eigentlich verfehlt. Ich habe ihn gar nicht gefunden. Und so kommt Manfred zu der Erkenntnis, ich kann ja gar nicht auf diese andere Seite rüberspringen. Mir fehlt die Fähigkeit dazu. Ich kann diese Welt, in der Gott lebt, die kann ich gar nicht erreichen. Ich kann die gar nicht mit meinen menschlichen Mitteln erreichen. Ich kann gar nicht so weit springen, wie ich kann oder wie mir das an Kraft und Fähigkeiten zusteht. Und alles, was ich im Kopf denke, nützt nichts. Alles, was ich mit meinen Händen schaffe, das nützt nichts. Und alles, wie ich mich anstrenge, wie auch immer, alles ist zu kurz gesprungen. Durch die Sünde ist er getrennt vor Gott. Und das merkt er, das spürt er. Ich bin getrennt von Gott. Ich kann diese Welt, in der Gott lebt, eigentlich gar nicht erreichen. Nun, wie lässt sich dieses Problem lösen? Ganz einfach dadurch, dass Jesus Christus in diesen Riss getreten ist, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist. Und das begreift er nun langsam. Mit meinen Mitteln kann ich es nicht erreichen, aber Jesus Christus hat das geschafft. Jesus Christus ist Mensch geworden. Vor langer Zeit hat sich Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist zusammengesetzt und haben gesagt, lasst uns Menschen schaffen. Und das haben sie auch getan. Und die haben gesagt, wie lassen wir das? Wir lassen denen die freie Entscheidungsfreiheit, sich für uns zu entscheiden. Ja, aber fragt dann der eine, wie ist es denn, wenn sie sich gegen uns entscheiden? Dann sagt Gott, dann müssen wir einen Weg dafür finden, dass sie den Weg zu mir finden können. Und dann hat Jesus Christus entschieden und hat gesagt, ich werde Mensch. Und das ist übrigens in allen Religionen der einzige große Unterschied. Zu allen anderen Religionen wird das Christentum der Gott Mensch. Gott wird Mensch, er ist bereit, seine Herrlichkeit zu verlassen, er ist bereit, Mensch zu werden, diese Kluft zu betreten, diese innere Kluft. Er hat genau dieselben Fähigkeiten gehabt wie wir, aber er ist Mensch geworden. Und er hat das Problem der Sünde, diese Verbindung mit Gott zu schaffen, hat er dadurch geschaffen, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er bereit war, sich selber hinzugeben, dass sein Leib gebrochen wird, dass sein Blut vergossen wird für unsere Sünden, für unser Problem, dass wir dieses Ziel verfehlt haben. Und Jesus Christus ist in diesen Riss eingetreten. Er verbindet diese diesseitige Welt mit der jenseitigen Welt. Und in Jesus Christus, und deswegen müsste jetzt das Bild so eigentlich lauten, ist der Manfred eigentlich, nimmt er im Glauben dieses Geschenk, diese Gnade an, dass Jesus Christus für mich ans Kreuz gegangen ist. Jesus Christus ist für dich ans Kreuz gegangen. Da könntest du dein Bild jetzt einsetzen, dein Bild ans Kreuz heften. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen, damit du dieses andere Leben haben kannst, zu dem wir eigentlich nie Zugang haben können, als nur durch Jesus Christus. Nun, was hat das mit der Taufe zu tun, dass wir heute miteinander feiern? Es gibt Sinnbilder in unserer Gemeinde und in anderen Gemeinden natürlich auch. Und ein Sinnbild ist etwas, ein Bild, das einen Sinn ergibt. Es gibt zwei Sinnbilder in unserer Gemeinde, das wir regelmäßig feiern. Das ist einmal das Abendmahl. Das Bild ist von Brot, das Jesus Christus am letzten Abendmahl, das er mit seinen Jüngern feiert, das Brot, das zerbrochen wird und das die Jünger dann gereicht bekommen und die Jünger nehmen es und essen es. Und so fordert Jesus die Jünger auf, das zu essen, denn das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das heißt, dieses Bild, das diesen Sinn ergibt, dass Jesus Christus derjenige ist, der das Leib, der Leib ist, das Brot ist, das zerbrochen wird. Es gibt danach auch den Wein, den wir zu uns nehmen, denn das ist das Blut, das vergossen wird, um uns rein zu machen von aller Sünde. Und es gibt eben die Taufe. Was passiert in der Taufe? In der Taufe wird der Täufling nicht nur mit Wasser bespritzt, so ein bisschen beträufelt von oben, sondern ihr werdet nachher sehen, da hinten ist ein Becken und das ist voll mit Wasser. Der John wird nachher reingehen als Erster, wird gucken, ob es warm genug ist. Mir ist es mal passiert, dass wir auch hier so saßen und ich Täufer war und dann den ersten Schritt ins Wasser ging und das war eiskalt. Das war dann so der erste Gedanke, das wird eine kurze Taufe. Es ist warm. Also ihr könnt euch Zeit lassen. John hat sich überzeugt davon, dass es annehmbar ist und der Robin alles richtig gemacht hat. Vielen Dank nochmal an der Hinsteller richten Robin schönen Gruß aus. Ja, und Jesus selber fordert uns auf, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und jetzt Doppelpunkt, wie sollen wir das machen? Indem wir sie taufen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das werden wir nachher tun. Das heißt aber zuerst Jünger machen. Es werden keine Kleinkinder bei uns getauft, weil sie noch keine Jünger sind, weil sie noch keine eigene Entscheidung treffen können. Ja, ich will diesem Jesus Christus nachfolgen. Ich will Jesus Christus auch ein Zeugnis geben für das, was ich erlebt habe, was sie erlebt haben in ihrem Leben. Also Jesus fordert uns auf, das waren die letzten Worte hier auf dieser Erde, bevor er in den Himmel gefahren ist, geht hin, macht zu Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Schon allein das ist ein Hinweis darauf, dass es nie eine Säuglingstaufe geben kann. Wie läuft das ab? Da steht hier ein Täufling in einem Baggersee oder in einem See irgendwie. Und viele Gemeinden machen das nicht wie hier. Wir können das ganze Jahr taufen, aber es gibt viele Gemeinden, die gehen auch mal in Freibad oder die gehen auch in Baggersee raus und machen das. Und das finde ich toll. Finde ich ein ganz tolles Zeugnis, auch vor denjenigen, die davor stehen und das noch nie erlebt haben, was da eigentlich passiert. Und da gibt es die Aufforderung, oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod eingetaucht werden. Es ist eine weitere Symbolik, die nun stattfindet. Ihr steht nahe im Wasser drin und werdet in eurer Taufe auf Jesus Christus symbolisch mit hineingetauft. Ihr werdet in seinen Tod stellvertretend mit hineingetauft. Das bringt ihr mit eurer Taufe zum Ausdruck. Und dann passiert Folgendes, schwupp ist es weg. Sie wird untergetaucht und zwar ganz runter. Ich habe den Täuflingen gesagt, sie sollen sich die Nase zuhalten, falls Wasser reinfließt, aber der John wird euch nachher ganz unter Wasser drücken. Da wird nicht ein Fitzelchen bei euch trocken bleiben. Also John, du hast die Aufgabe, du weißt, was zu tun ist nachher. Dann heißt es, durch die Taufe sind wir also nicht nur mit Christus in den Tod hineingenommen worden, sondern wir sind mit Christus auch genauso, wie er in der Grablegung beerdigt worden ist, seid auch ihr begraben worden. Ihr seid in den Tod, der Tod wird festgestellt, bei Jesus Christus ist er festgestellt worden und danach wurde er begraben von seinen Jüngern. Und das wird auch mit euch symbolisch stattfinden. Wir werden euch nicht da unten drin halten im Wasser, sondern wir lassen euch wieder aufwachen oder auferstehen symbolisch. Also wir sind durch Christus damit, so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Das heißt, ihr werdet auch wieder hochgehoben werden und dürft euch dann ein neues Leben mit Jesus Christus, auf ein neues Leben mit Jesus Christus freuen. Dass ihr jetzt schon ja begonnen habt mit eurer Bekehrung und Jesus Christus wird mit euch diesen Weg weitergehen. Und das ist jetzt dieser dritte Teil der Taufe, dieses Auferstehen. Also da, ihr seht ja, dieser junge Kerl ist patschnass. Da heißt es, in der Taufe wurdet ihr ja mit Christus begraben und mit ihm zu neuen Leben auferweckt. Das ist geschehen, weil ihr an die wirksame Kraft Gottes geglaubt habt, die ihn aus den Toten auferstehen ließ. Also ihr habt auch ihr könnt an diese Kraft glauben, dass Jesus Christus euch aus diesem Grab, in dem ihr liegt, in dem der alte Mensch drin liegt, jetzt ein neuer Mensch auferstanden ist, und das bringt ihr damit mit der Taufe zum Ausdruck. Und wie geht's nun weiter? Und nicht mehr lebe ich, und das möchte ich euch als Botschaft noch mitgeben, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Gott liebt euch, jeden einzelnen von euch drei Täuflingen. Und von euch natürlich auch. Gott liebt euch ganz besonders. Er liebt euch so besonders, dass er bereit war, ans Kreuz zu gehen, dass er bereit war, alles an Schmerzen auf sich zu nehmen, dass er bereit war, zu sterben, dass er bereit war, sein Blut fließen zu lassen. Das müssen höllische Schmerzen gewesen sein. Aber er ist bereit gewesen, das alles auf sich zu nehmen, damit er euch lieben kann. Und deshalb lasst euch von Gott, von Jesus Christus lieben. Das war's für heute. Amen.